Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank auch für alle Umrahmung, die wirklich sehr gepasst hat, auch zu dem Thema. Ich möchte gleich einsteigen und zu unserem Thema kommen. Der Markus war so freundlich, hat den Text gelesen, aber ich habe dann schon gemerkt, ich werde wahrscheinlich nur zu den ersten beiden Versen kommen, da geht es um den Bräutigam. Und ich möchte, wenn ich dieses Thema jetzt behandle, der göttliche Bräutigam und seine Botschaft, ich möchte gerne einsteigen mit einer Geschichte. Mit dieser Geschichte habe ich etwas vor, sie bedeutet etwas, vielleicht werden Sie im Laufe der Botschaft merken, was diese Geschichte bedeutet. Vielleicht aber auch schon sofort. Es war eine ältere Dame, die ging in einer Stadt spazieren oder bummeln, lädeln, vielleicht war es in Dübendorf oder in Zürich. Sie schaute sich die Schaufenster an und mit der Zeit dann doch nach etlicher Zeit wurde sie ein bisschen müde und bekam Hunger. Und dann hat sie sich gesagt, so, jetzt ruhe ich mich ein bisschen aus, ich gehe da in dieses Stehcafé oder Bistro oder was es auch gewesen ist und da esse ich eine Kleinigkeit. Und sie geht also in dieses, sagen wir jetzt mal, Bistro hinein und bestellt sich eine Suppe. Diese Suppe nimmt sie und sucht sich einen freien Platz, einen freien Tisch, so einen Stehtisch. Und sie hängt ihre Tasche unter diesem Tisch und will beginnen, die Suppe zu essen und merkt auf einmal, oh, ich habe ja den Löffel vergessen. Jetzt macht sie sich nochmal auf und geht durch das Gedränge im Lokal zurück an die Theke und besorgt sich einen Löffel. Sie kommt zurück und da sieht sie an dem Tisch einen Afrikaner die Suppe essen. Und zuerst war sie erschrocken, dann war sie ein bisschen erzürnt, überrascht. Aber sie hat sich dann bald besonnen und gesagt, naja gut, vielleicht ist das ein Asylant oder so. Vielleicht hat er nicht so viel Geld, der arme Kerl. Soll er doch mitessen. Und dann sagt sie, jetzt überwinde ich mich und jetzt esse ich mit dem zusammen die Suppe. Und sie fängt an, mit ihm die Suppe zu essen und der Afrikaner schaut ein bisschen überrascht nach oben und die beiden zusammen löffeln die Suppe aus. Nachdem sie das getan hatten, sagt der Afrikaner, oh, liebe Dame, darf ich Sie noch einladen zu einem Kaffee? Und da war sie wieder überrascht, weil sie hat gedacht, ja, ach, komisch, der hat Geld für Kaffee. Naja, aber sie hat gesagt, okay, machen wir das auch. Ja, bitte besorgen Sie uns einen Kaffee. Und der Mann besorgt einen Kaffee, sie trinken den Kaffee und dann, nachdem sie ihn getrunken haben, verabschiedet er sich ganz freundlich und geht nach draußen. Und sie überlegt noch und auf einmal denkt sie, oh, meine Tasche. Und sie greift unter den Tisch und Tasche war weg. Da ist sie noch rausgelaufen, ein Stück die Fußgängerzone entlang, hat den Mann aber nicht mehr erwischt. Da hat sie gesagt, so ein Lump. Und dann kommt sie zurück in dieses Bistro und sieht auf einem Tisch ihre nicht angerührte Suppe stehen und die Tasche unter dem Tisch hängen. Was war passiert? Sie hatte sich vertan und der Afrikaner war so freundlich und hat sie mitessen lassen. Sie war im Irrtum, nicht der gute Mann. Geht das uns nicht manchmal auch so? Manchmal ordnen wir Dinge bei bestem Wissen und Gewissen irrtümlich falsch ein. Wir sind davon überzeugt, das gehört uns. Und wehe, einer behauptet was anderes. Wehe uns, es ist einer unsere Suppe mit. Und manchmal müssen wir feststellen, oh, es ist ja gar nicht meine Suppe gewesen. Es war ja doch die des anderen. Mehr sage ich jetzt nicht. Vielleicht im Laufe der nächsten halben Stunde wird Ihnen der Gedanke wieder in den Kopf kommen. Ich habe drei Hauptpunkte, zu dem Thema heute Vormittag. Erstens, der Bräutigam war in Israel und er wird Israel verlassen. Der zweite Hauptpunkt, der Bräutigam kündigt seine Rückkehr nach Israel an. Und der dritte Hauptpunkt, schließlich, der Bräutigam kehrt tatsächlich nach Israel zurück. Erstens, der Bräutigam war in Israel und er wird Israel verlassen. Erlauben Sie mir, den Text nochmal zu lesen. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Gefährten des Bräutigams trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. Zunächst einmal so was Allgemeines, jetzt vielleicht, bevor wir dann versuchen, auch etwas tiefer zu gehen. Es gibt wohl kaum einen größeren Unterschied zwischen einer Beerdigung und einer Hochzeit. Ist es nicht so? Am Freitag hatten wir die Beerdigung von Robert Gull. Wir durften uns an Verheißungen erinnern, aber es ist doch ein trauriger, bedrückender Anlass. Der ist mit Tränen und mit Schmerz und mit Abschied verbunden. Hochzeit ist immer ein Bild der Freude, der Ausgelassenheit, des Glücks, des Festes. Auf der Hochzeit zu Kana hat der Herr Jesus sogar Wasser in Wein verwandelt, damit sie sich weiter freuen konnten. Trauer symbolisiert hingegen Schmerz, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich mich auf einer Hochzeit befinde und mitfeiern kann oder ob ich in der Gesellschaft einer Beerdigung bzw. Abdankung bin. Ein Hochzeitsfest in Israel damals, das war ja noch ganz etwas Besonderes, das dauerte 7 Tage. Ich erinnere mich, ich glaube, Walid damals, als die geheiratet hatten, und Astrid, und die sind dann auch in den Libanon gereist, und da, glaube ich, dauerte auch die Hochzeit, wenn ich mich nicht irre, noch die ganze Woche durch. Das ist da einfach anders. Stellen Sie mal vor, 7 Tage feiern. Es war damals in Israel, wenn man Hochzeit feierte, war es unerwünscht, ausdrucksstark unerwünscht für die eingeladenen Gäste, irgendwie an einer Trauerfeier teilzunehmen während dieser Zeit oder sogar harte Arbeit zu tun. Das sollte man nicht. Und wir wissen das ja aus den Mosebüchern. Gott hat durch Mose sogar bestimmt, dass wenn ein Paar geheiratet hat, dass dann der Ehepartner 1 Jahr lang vom Militärdienst freigestellt wurde. Weil es bestand ja die Gefahr, dass er fällt, dass er stirbt, umkommt. Und das wäre natürlich dann traurig. Und da heißt es als Argument sogar in der Bibel, in 5. Mose 24, 5, er soll 1 Jahr lang frei sein für sein Haus und sich an seiner Frau erfreuen, die er genommen hat. Schön, ne? Aber an deine Frau. Ja? Freu dich an deiner Frau, habt es gut miteinander. Ich finde das herrlich, wie Gott auch sozial alles so geregelt hat, ja? Vom Militärdienst frei zu sein. Was hat uns das zu sagen? Es ist ja ganz einfach eigentlich. Da, wo Jesus ist, da ist Hochzeit. Oder ich sag mal, da ist die Hochzeit des Lebens. Da ist Glück. Da ist eine tragende Freude. Da ist Erlösung und Entspannung. Können etwa die Gäste oder die Leute oder die Gefährten, können sie fasten, können sie traurig sein, wenn der Bräutigam unter ihnen ist, wenn sie sich in einem Hochzeitsfest befinden? Nein, da gehört Fröhlichkeit hinein. Ich las dieser Tage einen Satz von dem Pastor Wilhelm Busch, der hat einmal gesagt: Im Frieden mit Gott durch Vergebung der Sünden kann man fröhlich und getrost seine Straße ziehen, auch wenn sie nur durch Trümmer führt. Das ist der große Unterschied bei Christen. Das ist es, was Christen haben durch Jesus Christus. Und da, wo Jesus nicht ist, wo der Bräutigam nicht gegenwärtig ist, in einem Haus, in einer Familie, in einem individuellen Leben, da ist Anspannung, da ist Unglücklichsein, da ist Traurigkeit, oft Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Ich sage es mal so, die ganze Traurigkeit eines Lebens besteht oft nur darin, dass man Jesus nicht hat. Die ganze Traurigkeit eines Lebens besteht oft nur darin, dass man Jesus nicht hat. Mit Jesus ist das Leben ein Hochzeitsfest und ohne Jesus ist das Leben ein Leben lang eine Beerdigung. Man befindet sich ein Leben lang, 80 Jahre, auf dem Weg einer Beerdigung. Und schlussendlich ist es dann soweit. Mit Jesus ist das anders. Zurzeit kursiert ein Buch, ich habe es selber nicht gelesen, aber ich habe mir die Rezensionen angeschaut. Und dieses Buch auf dem christlichen Markt trägt den Titel »Ich heiratete meinen Ex-Mann«. »Ich heiratete meinen Ex-Mann«. Darum geht es um den Lebensbericht einer Ehe, in die man viel Hoffnung gesetzt hat, die dann aber doch schlussendlich leider scheiterte. Streit, Lüge, Intrigen, verschiedene Charakteren. Man hat sich nicht verstanden und zum Schluss ist es eben schade, aber es ist zur Scheidung gekommen. Aber dann getrennte Wege gegangen und dann, Gott sei Dank, beide finden ihren Weg zu Jesus. Und sie finden Vergebung und sie finden für ihr persönliches Leben einen Neuanfang. Und das gab ihnen den Impuls, wieder aufeinander zuzugehen, neuen Zugang zueinander zu finden. Sie konnten sich gegenseitig vergeben, sie konnten sich wieder lieben und schließlich haben sie wieder geheiratet. Und sie schreiben: Diese neue Beziehung durch Jesus ist jetzt die Basis für ihre glückliche Ehe. Es gibt zwar immer noch Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen, das ist klar, aber man hat eine ganz andere Basis. Mit Jesus oder eben ohne Jesus. Hochzeit oder Trauerfeier. Nun, einen Schritt weiter, der prophetische Zusammenhang von insgesamt drei Abschnitten, ich habe Ihnen diese drei Punkte schon gesagt, zeigt uns, worum es geht. Zunächst einmal, Jesus kam als der Bräutigam nach Israel. Er war als Bräutigam in Israel und er hat angekündigt, er wird dieses Volk wieder verlassen. Die Wuppertaler Studienbibel schreibt: Jesus bezeichnet sich selbst als den Bräutigam. Das sagt viel. Er stellt sich hier mit Gott gleich, der im Alten Testament häufig der Bräutigam und Eheherr des Volkes Israels genannt wird. Er stellt sich ferner über alle sonstigen Gottesboten und Propheten. Diese lösten nämlich einander ab. Ein Bräutigam dagegen kann nicht einen oder etliche neben sich haben oder durch einen anderen ersetzt werden. Das geht nicht. Jesus ist etwas ganz Besonderes. Und ich wage es, diese Frage heute Morgen in den Raum zu stellen: Wenn der Bräutigam nach Israel kommt, dann liegt es doch auf der Hand, wer die Braut ist oder nicht, würde ich sagen. Denn es ist doch wohl normal, dass der Bräutigam keinen anderen Ort aufsucht als den, wo die Braut wohnt, oder? Würde er das tun, dann würde ich ein Fragezeichen setzen. Hinter dieser Ehe oder hinter der Zukunft dieser Ehe. Ein Bräutigam geht dahin, wo die Braut ist. Da möchte er der Braut begegnen und sie später in sein Haus holen. Ich sage es immer wieder, und da sind wir eben bei der Suppe, von der Gemeinde ist hier noch nicht die Rede. Es ist einfach so. In der Prophetie für Israel wird die Haushaltung, wie man es sagt, das Zeitalter der Gemeinde noch nicht berücksichtigt. Außerdem, wir sagen ja nicht, dass die Gemeinde nichts wäre, im Gegenteil, die Gemeinde ist Pfingsten entstanden, ja? Als der Leib Christi, davon gehen wir aus. Die Gemeinde ist Pfingsten entstanden als der Leib Christi. Das bedeutet, dass die Gemeinde schon der Leib Christi ist. Verstehen wir das? Ich würde meiner Frau nicht mehr sagen, wenn ich sie vorstelle, das ist die kleine, hübsche, niedliche Elke, meine Braut. Ich würde sagen, das ist meine Frau. Sie war meine Braut, als wir noch nicht verheiratet waren. Aber als wir dann heirateten und ein Fleisch wurden, seitdem sind wir ein Leib. Stimmt es? Die Gemeinde Jesu ist mit Jesus bereits ein Leib. Darum ist sie nach meiner Erkenntnis nicht Braut. Wenn Israel übrigens nicht die Braut wäre, damals war und ich denke in Zukunft wieder sein wird, dann wären etliche biblisch-prophetische Hinweise hinfällig. Das müssen wir uns schon vor Augen malen. Und das fällt mir schwer zu glauben. Dann könnten wir ganze prophetische Abschnitte, die noch nicht erfüllt sind, die müssen wir dann streichen aus der Bibel, müssen wir wegnehmen. Und dann haben wir keine Gültigkeit. Hat sich alles erfüllt in der Gemeinde. Ich lese Ihnen mal was, ja? Hosea Kapitel 2, Vers 18. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Also in der Zukunft. Vers 21, 22. Und ich will dich mit dir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Also, das deutet doch darauf hin, dass diese Prophezeiung noch zukünftig ist. Denn bis heute hat Israel den Herrn noch nicht erkannt. Und Gott kündigt an, du wirst mich erkennen. Und dann werde ich mich mit dir verloben. Was dann damals auch schon ein Hochzeitsbund war. Es gibt eine Fülle von solchen Stellen, aber ich möchte eine noch erwähnen, aus der Fülle herausziehen. Und das ist Jesaja Kapitel 54, Vers 5 bis 8. Und überlegen Sie selbst, ob man solche Stellen einfach streichen kann. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr der Heerscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen. Wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Eine Frau, die verstoßen war und wieder angenommen wird. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Können wir das einfach so wegstreichen? Und sagen, nein, nein. Der Herr, der Ehemann Israels. Sehen Sie, in der großen Trübsal wird ein an den Messias gläubig werdender Teil des jüdischen Volkes sich als Braut für die Wiederkunft des Herrn bereit machen. Sie werden ihn erkennen. Und darum heißt es ja dann auch, wir kommen da nachher drauf, wenn Jesus wiederkommt, die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Ja, wo denn? Wer denn? Gemeinde? Wir sind doch schon sein Leib. Wir sind doch schon sein Leib.
Die Jünger
werden nun genannt nach den, wie ich finde, besseren Bibelübersetzungen, zum Beispiel Elberfelder Bibel von Hückeswagen, die sagt, Gefährten des Bräutigams. Also Jesus sagt, können die Gefährten des Bräutigams fasten, solange der Bräutigam unter ihnen ist? Das geht doch nicht. Damals sollte doch schon das Königreich anbrechen. Darum war ja Jesus gekommen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er wollte seine Braut, alle, die sich taufen ließen damals in Israel, die sollten eigentlich, ja, gerettet, erlöst werden, in dieses Königreich hineingeführt werden als Braut. Söhne des Brautgemachs oder Gefährten des Bräutigams. Und genau das waren ja die Jünger. Die Jünger haben den Herrn Jesus Christus begleitet. Es waren die Gefährten des Bräutigams für ungefähr 3 Jahre. Sie standen ihm zur Seite. Können etwa die Gefährten des Bräutigams trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Geht doch nicht. Es waren seine Jünger, nicht die Jünger Johannes des Täufers oder der Pharisäer. Darum redet Jesus nachher von einem neuen Bund. Ja, keinen neuen Flicken auf ein altes Kleid. Hoppla. Kein neuer Wein in alte Schläuche. Der neue Bund gehört in neue Menschen, in wiedergeborene Menschen. Und dann wird beides miteinander erhalten. Ja, sie sind unser Leben ist wie ein Schlauch. Und der Wein ist ein Bild der Freude, der Erneuerung, das Neue, das kommt, was wir durch Jesus Christus bekommen haben. Darum sagt der Apostel Paulus, wir sind Diener des neuen Bundes. Das dürfen wir nie vermischen. Ist ganz gefährlich, geht alles kaputt. Aber dafür haben wir heute Morgen nicht die Zeit. Vielleicht dann, so der Herr will, das nächste Mal. Ja, Jesus ist der Herr des Königreichs. Und dieses hat er angekündigt und im Königreich Gottes auf Erden wird nicht gefastet. Ja, im Sinne von Trauer. Im Gegenteil, im Königreich Gottes auf Erden wird Wasser in Wein verwandelt. Das hat der Jesus ja auf einer Hochzeit getan. Als Anspielung, meines Erachtens auch als prophetische Anspielung. Ja, wie bei der Hochzeit zu Kana. Bei seiner Abwesenheit, wir kommen da drauf, da wird gefastet, da ist man traurig. Doch wenn das Königreich zurückkommt, und daran glauben wir doch als Missionswerk Mitternachtsruf und Gemeinde, wenn das Königreich zurückkommt, wenn der König zurückkommt und seine Herrschaft hier in Israel und mitten in Israel und auf dieser Welt einrichtet, dann hat auch die Trauer wieder ein Ende. Müssen wir nur lesen, Offenbarung Kapitel 20, 21, 22, keine Tränen mehr, ja, kein Leid mehr, kein Schmerz mehr. Auch Johannes der Täufer übrigens nannte sich der Freund des Bräutigams, nicht? Und er hat gesagt, Johannes 3, 29, der die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Also Johannes, als er das gesagt hat, glauben Sie, dass der an Nationen gedacht hat? Er war ein Prophet des alten Bundes noch, ja, der letzte. Der hat nicht an irgendwelche Nationen gedacht, was da mal kommen wird. Der hat sich als Freund des Bräutigams gesehen, weil er diesem Bräutigam in Israel den Weg bereitet hat. Und er hat den Bräutigam dem Volk Israel vorgestellt. Darum war er der Freund des Bräutigams. Und dieses Königreich Israels ist gewissermaßen damals schon angebrochen. Der Herr Jesus hat das ja gesagt in Matthäus 12, 28, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Dämonenaustreibung, die Zeichen und Wunder, die Jesus tat und am Anfang auch noch die Apostel, das waren Zeichen, die gehören in das messianische Reich. Darum haben wir sie heute im Gemeindezeitalter nicht mehr. Jedenfalls nicht in der Weise. Gott kann immer Wunder tun. Aber heute geht's anders, ja? Ruf die Ältesten oder dergleichen. Aber ich kann nicht mein Taschentuch nehmen und sagen, hier komm mal, halt das mal über dich und dann wirst du gesund. Paulus konnte das, Petrus. Also es ist ein Anlass zum Feiern und nicht zum Trauern. Und ich sagte bereits, darum findet auch im kommenden Reich Gottes auf Erden wenn dann auch das himmlische Jerusalem übrigens, das wird ja auch als Braut bezeichnet, ja, auf die Erde kommt, da findet dann keine Trauer mehr statt, sondern nur Freude. Und es ist bezeichnet, dass dieses himmlische Jerusalem trägt ja den Namen der 12 Apostel, die Gefährten. Ja? Und das himmlische Jerusalem kommt ja herab auf diese Erde. Nach Jesu Himmelfahrt aber wurde natürlich alles anders. Denn er hat ja gesagt, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. Das ist bereits ein Hinweis unseres Herrn auf seinen Tod, auf seine Auferstehung, auf seine Himmelfahrt, also auf sein Weggehen von Israel. Er sagt, jetzt bin ich hier, jetzt dürft ihr euch freuen, jetzt geschehen Zeichen und Wunder. Als Bräutigam bin ich bei euch. Aber ihr wollt mich ja nicht, und wenn ich dann weggehe, ihr sagt ja Nein zu meinem Antrag, ja? Zu meinem Hochzeitsantrag. Und wenn ich dann weggehe, dann wird Trauer da sein. Ich glaube, darum wird heute noch bei den Hochzeiten in Israel, ich glaube, Sie kennen diese Zeremonie, immer wenn ein Ehepaar heiratet in Israel, also jüdisch, dann im Moment des höchsten Glücks eigentlich, wo dann ja, der Bund gemacht worden ist und so weiter und so fort. Und dann zerschmeißt der Ehemann ein Glas und zertritt dieses Glas. Das bedeutet nicht, das ist keine Scherben bringen Glück, sowas Okkultes, sondern das ist immer, im höchsten Moment des Glücks wollen sich die Juden erinnern, dass sie den Tempel verloren haben, dass sie damals Jerusalem verloren haben. Das ist eigentlich das Ansehen. Ja? Und das war dann auch damals so, als der Herr Jesus aufgefahren ist zum Vater und Israel verlassen hat, da kam eine Trauer. Und was für eine Trauer über das jüdische Volk. Katastrophal. Aber wir müssen auch sehen, es geht hier hauptsächlich um die Jünger. Er spricht ja von den Bräutigam, von den Gefährten des Bräutigams. Davon spricht er ja. Und exakt hat sich das erfüllt. Jesus hat das auch angedeutet, er hat gesagt, in Johannes 16 lese ich das jetzt, Vers 5 und 6, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies euch gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Ich gehe weg. Und haben seine Gefährten natürlich Traurigkeit. Oder Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen, ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Und noch Vers 22, auch ihr nun, sagt er seinen Jüngern, habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Das war so. Als der Jesus gestorben ist und dann im Grab war und im Totenreich, da waren die Jünger verzweifelt, da waren sie traurig, da waren sie niedergeschlagen, da waren sie entmutigt. Da gingen sie hin, Petrus sagt, ach komm, ich gehe wieder fischen, was soll das alles hier? Und die anderen sagen, ach komm, wir gehen mit dir. Und dann ist später der Herr Jesus ihnen von Neuem begegnet. Ja, und was passierte da? Ja? Nach seiner Auferstehung ist er ihnen begegnet, nur seinen Jüngern und Jüngerinnen, ja, ein paar Frauen, keinem anderen, keinem Pilatus, keinem Pharisäer oder Hohepriester oder dergleichen. Und da heißt es in Johannes 20:20, und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Hat sie sich also komplett erfüllt. Jetzt bin ich bei euch, ihr könnt nicht traurig sein, wir feiern. Aber dann gehe ich weg und da werdet ihr traurig sein. Aber dann will ich euch wiedersehen und dann werdet ihr euch wieder freuen. Immer wo der Herr ist, ist Freude. Und das Problem vielleicht ihres Lebens ist, dass der Herr nicht in ihrem Leben ist. Dann funktioniert es nicht. Oder wenn wir als Christen vielleicht Situationen haben, wo wir den Herrn so ein bisschen an den Rand unseres Herzens schieben, ja? Er wird uns ja nicht verlassen, aber wenn der Geist so ausgelöscht wird in unserem Leben, so auf Sparflamme ist, ja, so verdrängt, betrübt, ja, was sind wir dann? Fröhlich? Können wir fröhlich sein, wenn wir Sünde tolerieren oder in Sünde leben? Ist das möglich? Geht nicht, geht nicht. So, zweitens, der Bräutigam kündigt seine Rückkehr nach Israel an. Und das finde ich so eine herrliche Botschaft. Also Jesus sagt wohl, ich werde euch verlassen, Aber er sagt auch und kündigt das an, ich komme zurück. Also da findet der Hochzeit fast. Das ist jetzt zwar aufgeschoben, aber ist nicht aufgehoben. Das kommt noch. Matthäus Kapitel 25, Vers 1 und Vers 6. Nachdem er in Matthäus 24 über die Endzeit gesprochen hat, über die Zeichen der Endzeit für Israel, über die große Trübsal für Israel und dann gesagt hat, ich komme wieder in großer Kraft und Herrlichkeit und ihr werdet mich sehen. Und dann sagt er, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Vers 6, um Mitternacht, Mitternachtsruf, aber entstand ein Rufen oder ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Mit anderen Worten sagt also der Herr, ich werde Israel zwar verlassen, aber eines Tages werde ich zurückkommen. Ich habe Israel, ich war da als Bräutigam für mein Volk, sie haben mich nicht angenommen, ich habe sie verlassen, aber ich komme als Bräutigam zurück. Ist es so? Ne? Eigentlich ganz einfach. Der Bezugsrahmen des Gesagten macht deutlich, worum es geht. In diesem Gleichnis beginnt der Herr mit dem Wort dann. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen oder wie 10 Jungfrauen sein. Das ist die Brücke zu dem Vorhergesagten. Er hat vorher gesagt, ich habe schon angekündigt, in Matthäus 24, große Trübsal über Israel, viel Not, antichristliche Reich, Groll der Verwüstung, da. Und dann sagt er, und dann wird das Zeichen des Menschensohn am Himmel erscheinen. Und dann wird der Herr wiederkommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann werden alle Stämme des Landes, israelische Stämme, werden wehklagen. Und dann werden die Engel ausgesandt und die auserwählten Juden zurückholen nach Jerusalem. Dann, wenn ich wiederkomme, wird es sein wie mit 10 Jungfrauen. Und da heißt es, siehe, der Bräutigam kommt. Gut, es ist nur ein Gleichnis, aber es heißt nicht, dass er mit einer Braut kommt. Das steht ja da gar nicht. Es heißt, er aus dem Zusammenhang, er kommt zu einer Braut. Wenn der Bräutigam kommt, das ist ja logisch. Wenn der Bräutigam kommt, dann kommt er zu seiner Braut. Da will er seine Braut abholen. Oder irre ich mich? Ja? Siehe, der Bräutigam kommt und seine Braut mit ihm. Nein, nur siehe, der Bräutigam kommt. Jesus kommt doch nicht mit einer anderen Braut zu Israel. Wenn wir jetzt die Heilssicht Gottes haben für dieses Volk. Das wäre ja ein Schock. Selbst wenn die Gemeinde in großer Kraft und Herrlichkeit und viele Engel dabei sind. Aber es geht dann um den Bräutigam. Ich denke, das Gleichnis. Oft ist es ja so, dass sich die Aussagen im Alten Testament finden oder daran anschließen. Das Gleichnis von den Jungfrauen ist eine Anlehnung an Psalm 45. Da heißt es in Vers 10, Königstöchter sind unter deinen Herrlichen. Die Königin steht zu deiner Rechten in Gold und Ophir. Die Königin, das ist die Braut, das wird die Gemahlin. Ja? Die steht zu seiner Rechten, das ist klar. Ne? Die Braut zu Rechten des Bräutigams. Ja, im Alten Testament, Psalm 45, war das kein anderer als Israel. Das ist vollkommen logisch. Und dann Vers 15. In bunt gewirkten Kleidern wird sie zum König geführt, Jungfrauen hinter ihr her, ihre Gefährtinnen werden zu dir gebracht. Also die Gemahlin, die Königin, das ist die, die dem König, dem Bräutigam entgegengeführt wird, das ist Israel. Und Königstöchter, das sind also Töchter von anderen Königen und Jungfrauen, Gefährtinnen, werden ihm auch entgegengeführt. Und das könnte auch, es ist ja ein Gleichnis, das kann man vielschichtig auslegen, kann man auch evangelistisch wunderbar anwenden. Ja? Aber das könnte auch ein Bild sein für Nationen aus anderen Königreichen, die dann dem König Israels entgegengeführt werden und die Braut begleiten, ganz im Sinne von zum Beispiel Amos 9, Apostelgeschichte 15, über die mein Namen angerufen wird, sagt der Herr, der dies tut. Denn in der großen Trübsal wird der Name des Herrn von vielen Nationen auch angerufen. Und diese Nationen, die sich in der großen Trübsalzeit, nachdem die Gemeinde entrückt ist, bekehren, die erwarten dann deine Wiederkunft in Herrlichkeit. Mit Israel. Ja, sie werden mit Freude und Frohlocken geholt. Sie sollen in den Palast des Königs kommen, das heißt, sie sollen teilhaben am messianischen Königreich. Ja, zum Beispiel das Wort Gottes, seid fröhlich ihr Nationen mit seinem Volk. Da freuen sich die Nationen, da freuen sich die, die sich in der großen Trübsal bekehrt haben, dass sie nun die Braut begleiten dürfen und den Bräutigam für Israel miterwarten. Aber nur die Klugen werden Einlass finden. Das Gleichnis, es geht ja dann übrigens so auch weiter im Matthäus-Evangelium Kapitel 25, es geht ja nachher tatsächlich auch noch um die Nationen, ja? Um die Nationen, um die Schafe und Böcke, Ziegenböcke, die da zur Rechten und Linken stehen. Und wo der Herr dann sagt, über die das Urteil spricht, wer in das messianische Reich kommt und nicht, was ihr einen meiner Geringsten getan habt, ne? Also es geht wohl durchaus auch um Nationen. Aber abgesehen davon, und das sage ich jetzt vorsichtshalber oder nicht vorsichtshalber, ich denke mit guter Begründung, wir sollten beachten, dass es sich hier bei diesem Gleichnis um was handelt? Um ein Gleichnis. Ne? Es heißt, dann, wenn ich also wiederkomme, wird das Himmelreich gleich sein, nicht buchstäblich, gleich sein. Wie? Ähnlich. Ja, andere Übersetzungen sagen, Elberfelder Bibel sagt, dann wird das Himmelreich sein wie mit 10 Jungfrauen. Also ein Gleichnis beansprucht nie im Detail eine ausgeklügelte dogmatische Lehre weitergeben zu wollen, sondern ein Gleichnis legt Wert auf ein oder zwei Schwerpunkte, auf die aufmerksam gemacht werden soll. Und so können wir, wenn wir wollen, denke ich, durchaus auch die Jungfrauen sehen als das törichte und kluge Israel. Es ist einfach ein Gleichnis, eine andere Anwendung der Bereitschaft für das jüdische Volk, wenn der Herr kommt. Also das kann man offen lassen. Aber es geht um Israel, das ist ganz klar. Ganz klar. Im ganzen Kontext, Zusammenhang geht es nur darum. Ja, und schließlich dritter, letzter Hauptpunkt. Der Bräutigam kehrt zurück. Erstens, der Bräutigam war in Israel, hat Israel verlassen. Zweitens, der Bräutigam kündigt die Rückkehr nach Israel an. Und jetzt drittens, es ist soweit, der Bräutigam kehrt zurück. Die Geschichte mit Israels ist nicht aufgehoben, sie ist nur aufgeschoben. Und das freut mich so an unserem wunderbaren Gott. Der lässt sich keinen Strich durch die Rechnung machen. Eines Tages wird eine Braut in Israel den Bräutigam erwarten. Offenbarung 19, 6 und 7. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja! Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Ja, wenn denn? Welche denn? Wo denn? Im Himmel? Ja, das ist auch schon König. Wo tritt er seine Königsherrschaft an? Auf dieser Welt. In Israel. Das messianische Reich. Jetzt ist es soweit. Endlich, jetzt kommt der König. Und er bringt seine Königsherrschaft. Und auf einmal heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Frau hat sich bereitet. Also ich sehe da, bitte entschuldigen Sie, ich sehe da keine Hochzeit im Himmel. Ich lasse mich gerne belehren, ich sehe sie nicht. Sehen Sie sie? Die Königsherrschaft ist gekommen. Und jetzt ist damit die Hochzeit des Lammes da und seine Frau hat sich bereit gemacht. Wer ist denn das? Das ist das der gläubig gewordene Teil Israels in der großen Trübsal. Die haben ihn jetzt erwartet und da haben sie sich bereitet auf seine Wiederkunft. Das ist übrigens exakt die Parallele oder sagen wir die Weiterführung von dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. Siehe, der Bräutigam kommt, ja? Siehe, der Bräutigam kommt und nun hier in Matthäus Offenbarung 19, ja, da kommt er. Siehe, der Bräutigam kommt. Und die Hochzeit des Lammes. Von neuem. Also die Hochzeit findet auf dieser Erde statt. Im Himmel wird ja nicht geheiratet. Gibt es ja auch eine Stelle, ne? Gut, die ist zwar mehr so aufs Menschliche dargelegt, aber der Herr Jesus sagt das in Lukas 20, 35. Alles dreht sich um das Königreich. Das sagt ja auch Matthäus in Kapitel 22, 20, Vers 2, Entschuldigung. Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltet. Das bedeutet, alles dreht sich um das Königreich auf Erden und das ist das Königreich Gottes, das sich durch den König Jesus Christus auf dieser Erde verwirklicht. Denn es heißt ja auch in Offenbarung Kapitel 12, Vers 10, da wird das ja gleichgesetzt, Gott und Jesus, das ist ja das Gleiche, ist eine göttliche Herrschaft, wenn der Herr Jesus hier sein messianisches Reich aufrichtet. Zu dieser Feier sind natürlich viele eingeladen dann, ja, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das sind dann eben auch diese vielen Nationen, die sich in der großen Trübsal bekehrt haben und die werden jetzt eingeladen. Es geht dann durch ein Gericht und so weiter und so fort, die Klugen und so und die Böcke und Schafe und all das. Und die werden dann, und dann sagt der Herr Jesus, kommt in das Reich des Vaters. Wieder, ja, ist das Reich hier auf Erden. Das messianische Reich, das euch von Anbeginn der Welt, von Anbeginn der Welt bereitet ist. Ja, die Gemeinde ist ja vor Anbeginn der Welt, ne? Ist ja auch ein Unterschied. Ja, die Gemeinde hat ihren Ursprung vor Grundlegung der Welt. Eigentlich sind wir älter als Israel. Vor Grundlegung der Welt. Aber Israel und denn das messianische Reich, das ist von Anbeginn der Welt an. Ja, also ich hatte gesagt, das alles wird nach der Entrückung der Gemeinde geschehen. Die Gemeinde wird nicht erst, sie ist bereits ein Leib mit ihm geworden. Paulus legt das ganz klar dar, dass wir ein Leib sind mit Christus und dass Jesus schon unser Haupt ist. Ja, aber Israel ist die irdische Braut. Und wir dürfen da auch nicht vergessen, wenn manche denken, ja, wie kann denn das alles sein und so, wir, der Leib und dann noch mit der Braut. Wissen Sie, das wird uns in der Bibel ganz deutlich dargelegt, wir dürfen hier nicht menschlich denken. Wir müssen vor Augen haben, dass Gott zwei Heilswege geht. Gott geht einen Heilsweg über Jesus Christus mit Israel. Und er geht einen Heilsweg separat über Jesus Christus mit der Gemeinde. Das legt der Apostel Paulus in Römer Kapitel 11 ganz klar dar, dass Gott zwei Heilswege geht, mit Israel und mit der Gemeinde. Und wie es dann sein wird schlussendlich, wenn dann der Herr Jesus Christus das Reich Gott dem Vater wieder übergibt und jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt sein wird, wo dann der dreieinige Gott alles in allem ist, das ist ja dann erst das Endziel. Alles andere ist ja vorher. Ja, und dann ist wieder alles wahrscheinlich anders. Also, fassen wir zusammen. Der Bräutigam war in Israel und hat Israel verlassen. Der Bräutigam kündet seine Rückkehr nach Israel an. Der Bräutigam kommt nach Israel zurück. Übrigens ist das interessant. Ich habe da etwas zugespielt bekommen von jemandem. Da geht es um einen Bibelgelehrten und um einen Ägyptologen, Josef Mede, der hat gelebt in der reformatorischen Zeit eigentlich, so 1586 bis 1639. Die Reformation hat ja das Auslegungsmonopol der Kirche damals, der katholischen Kirche, erschüttert, oder? Die katholische Kirche hat ja festgelegt, was die haben gesagt, so, die Gemeinde, die Kirche ist jetzt die Braut, Israel hat keine Verheißung mehr. Ja, man musste alle mitmachen. Und dann kam die Reformation und dann wurde dieses auch in anderen Teilen sehr erschüttert. Und da schreibt dieser Mann Mede in einem Kommentar der Offenbarung des Johannes und er stellt die Frage, wer denn die Frau sei, die sich in Zukunft für das Lamm bereit mache. Sie könne unmöglich die Kirche der Heiden sein, da diese schon lange mit Christus vermählt worden sei. Seine Schlussfolgerung war, das wiederhergestellte Volk Israel, die Juden, daher sind diejenigen von denen, oder das sind diejenigen, von denen noch erwartet wird, dass sie die Gemahlin des Lammes werden. Und Wirspe, wir haben die Auslegungsreihen von diesem Mann, schreibt zu Hosea 2, im zukünftigen Königreich jedoch wird der Jude Gott mein Mann nennen. Denn die göttliche, eheliche Beziehung wird wiederhergestellt sein. Und so wie wir Gott kennen, wird er das auch tun. Er gibt nicht was auf, was er angefangen hat. Ja? Zum Schluss, 2-3 Minuten, um wieder zu uns zu kommen. Ich habe ein bisschen evangelistisch begonnen. Wer Jesus hat, der hat Hochzeit. Das ist so. Wer Jesus nicht hat, der hat Beerdigung. Klingt ein bisschen grob, aber im Grunde genommen ist es so. Verzweiflung und Not und er steht vor einem Loch. Wer Jesus hat, dem geht der Himmel auf. Wer sich heute zu Jesus hin bekehrt, der wird zu dem Leib des Christus hinzugefügt. Der ist versetzt bereits in das Reich der himmlischen Herrlichkeit. Und ich sage es mal so, der sitzt eigentlich schon mit am Tisch Gottes. Wir hatten da auch einen schönen Chorus gesungen. Ja? Und da gilt es, wie wir auch in dem anderen, was wir nachher noch singen werden, heißt, gib der Freude Raum oder eng die Freude nicht ein. Ja? Wer in Jesus ist, der ist schon versetzt zur Rechten Gottes des Vaters und der sitzt mit am Tisch Gottes. Der muss nicht fasten im Sinne von Trauer, sondern er darf sich freuen an Gnade, Vergebung und an ein erneuertes Leben, auch wenn es mal durch schwierige Zeiten geht. Und dafür habe ich ein wunderschönes Bild gefunden im Alten Testament. Ich denke, das darf man ruhig mal so anwenden. Als David den Mephibosheth, das war der Sohn seines Erzfeindes Saul, als der den begnadigt hat. David hatte ja einen Bund gemacht mit Jonathan und der Mephibosheth war eigentlich ein Sohn Jonathans, ja, also ein Enkel von Saul. Und dann hat David gesagt, ja, um Jonathans Willen will ich begnadigen. Und dann heißt es im 2. Samuel-Buch, Kapitel 9, ist übrigens wunderschön evangelistisch, das ganze Kapitel 9. Ich habe mir mal so ein paar Randnotizen gemacht, ist herrlich, herrlich. Und da heißt es, unter anderem sagt dort, dreimal sagt er das sogar, unter anderem in Vers 7, sagt David da zu Mephibosheth oder zu seinen Angestellten, und Mephibosheth soll alle Zeit an meinem Tisch essen dürfen. Oder andere Besetzungen sagen auch, er soll alle Zeit seine Füße unter meinem Tisch ausstrecken dürfen. Zur Ruhe kommen. Er ist begnadigt. Das ist mit uns passiert. Und dann möchte ich schließen mit einigen Gedanken. Wir, Sie, sind an den Tisch der Gnade Gottes, an den Tisch der Freude gerufen. Vielleicht ist Ihr Leben noch ein Trauerspiel. Und Gott ruft sie durch Jesus Christus und sagt, komm an meinen Tisch. Komm an meinen Tisch, streck da deine Füße aus. Genieß es. An einem Tisch genießt man, oder? Was ist der Tisch Gottes? Da machen wir uns jetzt ganz kurz Gedanken. Was ist der Tisch Gottes? Sie sind eingeladen zum Tisch Gottes. Was ist der Tisch Gottes? Der Tisch Gottes ist kein, diese Vergleiche kommen nicht von mir, ich habe die nur übernommen, Stichpunkt halte ich, ein bisschen ergänzt vielleicht, aber ursprünglich kommen sie von jemand anderem, Axel Kühner. Dieser Tisch Gottes ist kein Arbeitstisch. Es geht da nicht um Leistung und um Mühe. Gott ist zuerst Gastgeber. Er lädt dich ein. Er will dir dienen. Dieser Tisch ist kein Richtertisch. Wir sind nicht vorgeladen, wir sind eingeladen. Gott will uns nicht verhören, sondern er will uns zuhören. Es ist kein Ladentisch. Da kann man nicht kaufen und bezahlen. Da wird man mit guten Gaben beschenkt. Es ist kein Verhandlungstisch. Wir müssen dort nicht handeln. Gott ist nicht unser Gegner, sondern unser Vater. Gottes Tisch ist ein Gnadentisch, der mit Liebe gedeckt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Und alles, was er für uns erworben hat. Dort sind wir eingeladen zum Feiern, zum Entspannen, zur Ruhe zu kommen, um satt zu werden, zum Bleiben und zum Wohnen. Jeder von uns ist eingeladen. Aber setzen muss man sich selbst. Ich darf es mal so sagen, du bist eingeladen an Gottes Tisch. Er sagt, komm. Aber setzen musst du dich selbst. Heute Morgen kannst du das tun. Wenn du in diese tragende Freude hinein möchtest, was Jesus uns gebracht hat, dann komm doch und setz dich. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, wie wunderbar ist dein Wort. Wie herrlich. Deine Gaben in Jesus. Dein Heilsweg mit Israel über deinen Sohn als Messias. Deinen Heilsweg für uns als Gemeinde über deinen Sohn, den Christus. Danke, dass du mit allem zum Ziel kommst. Mögen wir es in unseren Herzen bewegen können, vielleicht in den kommenden Tagen bewegen. Und uns Gedanken darüber machen, Herr. Ich möchte dir danken, dass du, Herr Jesus, der Grund aller Freude bist. Wer dich hat, hat tragende Freude im Herzen. Und du lädst uns ein an deinen gedeckten Tisch. Schenk doch, dass ich heute Morgen vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere bewegen lässt und sagt, ja, ich will Platz nehmen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.